Eures gepflegten Korbballsports. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbjäger-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid. So an einem Montag, nachdem letzten Mittwoch irgendwie nichts kam. Das ist alles total wild. Aber der Punkt ist, ich melde mich immer noch aus dem Trailerpark und deswegen musste ich erst das Internet reparieren. Und das hat leider eine Woche gedauert. Ich habe es nicht kaputt gemacht, aber ich habe es repariert, quasi. Und jetzt funktioniert's. Und kleiner Disclaimer noch, sollte ich kurz irgendwie, weiß ich nicht, auf einmal weg sein, dann bin ich der Hitze zum Opfer gefallen. Hier ist nämlich ziemlich heiß, wo wir gerade stehen. Umso besser, dass wir die andere Seite, die Konstante, haben. Und das ist der wie jede Woche und vor allem der letzte Woche nicht mal Ungeduldige.
Ole Freaks.
Mein Name ist Max Marbeiter und Ole, wie kommst du so klar mit den warmen Temperaturen? Ich bin sehr hitzegeplagt gerade, weil wir sind dort, wo es besonders heiß ist.
Ja, hier kommen die heute erst an. Also wir hatten jetzt irgendwie über die letzten Tage war das alles so zwischen 17 und 21 Grad. Und ich kann mir vorstellen, dass dir das Wasser im Mund zusammenläuft, wenn du das hörst.
Ja.
Weil die wahrscheinlich einfach doppelt so viel war. Aber also heute soll es dann auf 30 hochgehen. Morgen auf 33, Mittwoch auf 37 und dann am nächsten Tag wieder 21. Also eigentlich alles komplett normal. Wie das halt von der Natur und Gott und den Illuminaten vorhergesehen wurde. Genauso sind die Temperaturen. Aber so bisher war es eigentlich wirklich sehr, sehr smooth, muss ich sagen. Mir fast schon zu kalt.
Ja, nee. Ich hätte sofort genommen. Ich habe es schon vor Jahren festgestellt, ich bin nicht so der Hitzetyp. Da war der Atlantik eigentlich immer eine ziemlich gute Anlaufstelle, weil Wind und so. Und sowas eher Ausnahme. Aber ja, jetzt. Aber mein Gott, es war schon immer mal heiß und mal kalt, kälter, ne? Es ist halt normal, es ist ja Sommer.
Eben.
Also von daher machen wir uns da mal jetzt keinen Kopf und sprechen heute über diverse Dinge, die so passiert sind in der NBA. Die Andre Ayton. Offersheet unterschrieben bei den Pacers. Die Suns haben gematcht. Er bleibt jetzt erstmal in Phoenix. Donovan Mitchell wird vielleicht auch nicht getradet. Die Knicks sollen interessiert sein. Es gibt Verlängerungen. Es sind alles Dinge natürlich, die schon ein bisschen her sind, aber wir haben noch nicht drüber gesprochen und wir wollen natürlich trotzdem drüber sprechen. Bradley Beal verlängert. Damian Lillard verlängert. James Harden verlängert. Es gab interessante Entwicklungen und dazu LeBron hat mal wieder in der G-League gespielt. Was ich ja schon irgendwie eine geile Aktion finde. Ich weiß nicht, wie du es, also finde ich mal relativ erfrischend dann. Besser als ein Workout-Video auf jeden Fall, von wo Anthony Davis joggend Dreier nimmt.
Ja, sehe ich definitiv auch so. Ich finde es eigentlich auch immer eine ganz, ganz, ganz coole Sache, auch um zu sehen, dass die Leute halt auch tatsächlich im Sommer Bock haben zu spielen. Manches ist natürlich medienwirksamer als anderes und alle Leute spielen wahrscheinlich während dem Sommer auch Basketball, aber
ja.
Ich finde es eine coole Sache. Ich finde nur irgendwie, es ist halt immer, also bei LeBron sowieso, aber auch bei anderen NBA-Spielern ist es dann halt teilweise so ein bisschen komisch, wie das dann Social-Media-mäßig begleitet wird und was für Kommentare man so dazu liest. Also ich glaube, das Lustigste, was ich dazu gesehen habe, war so ein Video davon, wo einer geschrieben hat, just your daily reminder that every random NBA player can give you 40 points on a random day. Ich so, ja, okay, das ist LeBron. Also, das ist hier kein random NBA-Player.
Ja, wer ist washed?
Es ist schon irgendwie sehr dämlich.
Als washed King?
Ja.
Ist er vielleicht nur noch ein Average.
Absolut. Und gleichzeitig so diese Darstellung, dass in der Drew League irgendwie nur Handwerker rumlaufen und da kommt dann mal ein NBA-Spieler und macht die alle platt. Das stimmt ja auch nicht. Ne? Also, das ist ja auch vollkommen übertrieben. Da sind ja wirklich gute Leute dabei. Und was finde ich bei dieser ganzen, auch bei dem Hype so um seinen Auftritt da so ein bisschen vergessen wurde, er hat noch mit einem anderen NBA All-Star zusammen in einem Team gespielt, deinem guten Freund DeMar DeRozan.
So ist es.
Und sie haben das Spiel mit 2 Punkten gewonnen gegen ein Team ohne NBA-Spieler. Also es war jetzt nicht so, dass die da irgendwie alles platt gemacht hätten. Und das ist dann halt manchmal so ein bisschen komisch, wenn man so das Gefühl hat, okay, da kommt der hin und macht 100 Punkte in 2 Minuten und keiner hat irgendwie, also eigentlich ist das ja voll die coole Geschichte auch für das Team, das gegen die gespielt hat, dass man sagen kann, okay, LeBron hat uns 42 eingeschenkt, aber wir hätten das Spiel fast gewonnen. So.
Ja, voll.
So könnte man es ja auch sehen.
Könnte man, aber ja, es stimmt, aber reden wir oft drüber. Ich meine, der Kontext kommt irgendwie erst an dritter oder vierter Stelle. Also im Endeffekt, aber man hat ja auch gab ja so Kommentare irgendwie von einem Spieler, ich glaube, ihr habt sogar bei Spox, habt ihr das, glaube ich, aufgeschrieben gehabt, der gesagt, es war immer einer seiner Lebensträume, also Profi in Übersee irgendwo, also von USA aus gesehen, ich finde. Weil man seinen Lebensraum gegen LeBron zu spielen, hat sich jetzt halt irgendwie erfüllt. Und sowas ist halt eigentlich fast, Also ist ja eine ähnlich coole Geschichte. Oder das ist, macht ja die Geschichte eigentlich irgendwie so, dass halt irgendwie einer der besten Spieler ever irgendwie dahin kommt und halt mit Pros, Semi-Pros, Amateuren irgendwie spielt. Also ist ja eine Pro-Am-Liga, die Drew League. Und hat irgendwie Bock, wie du auch sagst, halt Bock hat, Basketball zu spielen. Weil das ist ja irgendwie, glaube ich, schon, also gerade so bei Durant haben wir es in letzter Zeit öfter mal gesagt, also bei vielen ist es halt auch einfach, dass es ihnen halt einfach, ihr Job macht ihnen halt einfach, glaube ich, auch wahnsinnig Spaß, mal von dieser ganzen Business-Seite, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben, abgesehen, die natürlich auch essentiell ist, verständlicherweise, aber im Endeffekt, es ist halt, die berühmte Liebe zum Spiel ist halt doch noch da und das ist halt, das taugt mir immer persönlich irgendwie zu sehen.
Ja. Ja, und gerade wenn du so washed bist und weißt, dass du in der NBA nichts mehr reißen wirst, dann gehst du halt mal dahin.
Irgendwo musst du ja dein gutes Gefühl abholen, ne?
Ja. Also,
von daher. Vielleicht wollte auch nur mal testen, wie es halt ist, mit dem Mar zu spielen, der ja, weißt du, falls es mit dem Kyrie-Trade nicht klappt, dass halt LeBron dann irgendwie für, ich meine, er ist washed, von daher vielleicht irgendwie, weiß ich nicht, für Vooch und den Portland-Pick oder so.
Ja, man hätte es ja durchaus haben können letzte Saison, ne?
Hätte man. Aber man wählte andere Wege in Los Angeles und entschied sich für Russell Westbrook, der sich von seinem langjährigen Agenten getrennt hat. Heißt das was? Kann das überhaupt was heißen? Kann das so viel heißen?
Naja, also die Situation verändert sich halt nicht wirklich, ne? So, eben. Der Thad Fouché oder Foucher, ich weiß nicht genau, wie man ihn ausspricht, aber der hat ja auch ein sehr langes Statement dazu dann rausgegeben und irgendwie erklärt.
Oder Fucker, Entschuldigung.
Bitte?
Oder Fucker.
Fucker, ja,
genau. Ja, da.
Das kann natürlich
Ben auch Stiller sein. Und so.
Ja. Ja.
Entschuldigung.
Alles gut. Es kann, ja, also er hat ja irgendwie darin gesagt, dass die beiden unterschiedliche Vorstellungen haben, dass er findet, Westbrook sollte seinen Vertrag bei den Lakers erfüllen und dass aber andere Leute anders sehen. Das kann ja nur heißen, dass Westbrook halt gerne weg will. Das kann er jetzt wollen. Also von mir aus kriegt er jetzt auch einen Agenten, der das dann genauso sieht wie er. Wer weiß. Aber die Situation ändert sich ja dadurch nicht. Also der Markt für Westbrook ist ja deswegen dann kein anderer, sondern es ist halt immer noch extrem kompliziert. Und ich meine, es gibt zwar, also nachdem Ayton zu Indiana ja nicht geklappt hat, gibt es jetzt zwei Teams, die im Prinzip relativ easy den Platz hätten, um ihn aufzunehmen, also die Spurs und die Pacers halt. Aber da müssen die Lakers dann halt auch wieder was drauflegen. Ist halt die Frage, wollen die Lakers das machen, wenn sie Schwierigkeiten haben, das anderweitig zu ersetzen? Brauchen sie halt diesen Chip, um womöglich irgendwann Kyrie zu bekommen? Oder sitzt man es irgendwie aus? Das ist halt, also die Situation ist nicht leichter geworden. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass diese Trennung vom langjährigen Agenten dann eine ganz große Rolle spielt. Oder wie siehst du das?
Ja, also ich glaube, deswegen war auch meine Frage, darauf zieht irgendwie auch meine Frage ab, weil ich eben auch denke, dass die Situation eigentlich, also das Problem ist ja nicht der Agent, der irgendwie, oder beziehungsweise sagen wir mal so, das Hauptproblem ist ja im Endeffekt, dass er einen riesen Vertrag hat, keine gute Saison hinter sich hat und tendenziell in den letzten Jahren schon ja so ein paar Fragezeichen hinter ihm standen, vielleicht auch zu viele, keine Ahnung, aber mal grundsätzlich, und das halt einfach nicht wahnsinnig viele Teams bereit sind, diesen Vertrag aufzunehmen, ohne dass halt irgendwie großer Gegenwert mitkommt noch oder halt irgendwie eine Kompensation mitkommt. Und da haben die Lakers halt selber nicht so viel, beziehungsweise, wie du auch sagst, brauchen entweder halt Westbrook selber wegen des Geldes oder halt ihre anderen Assets in Form von Picks, vielleicht auch junge Spieler noch dazu, um jemanden wie Kyrie zu holen oder sowas. Von daher ist es halt, ja, ist es nicht leichter. Und wie du sagst, wenn jetzt die Spurs oder die Pacers ihn aufnehmen, dann wollen sie wahrscheinlich Picks haben. Und dass die Lakers das machen, einfach nur, um ihn loszuwerden, in Anführungszeichen, da ist vielleicht dann auch noch mehr mit involviert, also andere Spieler, vielleicht auch mehrere Teams oder sowas, von daher wahrscheinlich einen Einzeltrade, ja, kann ich mir schwer vorstellen, dass es gibt einfach nur, dass Westbrook geht, in Anführungszeichen. Aber trotzdem, ja.
Ganz kurze Frage dazu, ja? Ne? Also, gesetzt den Fall, er landet jetzt irgendwie in San Antonio oder so und dort gibt's dann Buyout, also weil ich würde mal davon ausgehen, dass das dann passiert. Und gesetzt den Fall, Westbrook kann dann irgendwo zum Minimum unterschreiben, weil er sowieso seine Kohle bekommt und ist ja egal. Welches Team würdest du, also bei welchem Team würdest du sagen, theoretisch macht das Sinn? Dieses Team sollte Westbrook zum Minimum dann reinholen? Oder gibt's da keins aus deiner Sicht?
Warte mal.
Ist ein bisschen gemein, ne? Ich hab die Frage auch zugegebenermaßen geklaut von Hassan bei Twitter und habe mir deswegen letzte Woche schon mal kurz irgendwie ein paar Gedanken dazu gemacht und fand es aber auch relativ kompliziert. Deswegen kann ich das Zögern bei dir nachvollziehen.
Ja, aber ist eine interessante Frage auf jeden Fall. Weil eigentlich, irgendwie, ich denke mir mal, irgendwo ist er auch noch imstande, was zu geben, denke ich mir so ein bisschen, weißt du? Also er ist ja nicht mehr in der Rolle, die er mal hatte, aber und das ist halt wahrscheinlich dann die entscheidende Frage, die sich das Team, das ihn dann holt, auch stellen müsste, ob er eben bereit ist zu sagen, okay, ich habe jetzt mein Buyout hinter mir und das sagt ja irgendwie auch ein bisschen was aus über mein Standing sozusagen ein bisschen. Und ich nehme jetzt halt einfach eine neue Rolle an und so irgendwie als Energizer von der Bank, weißt du, der so ein bisschen braucht nicht Boston ein bisschen Tiefe? Also quasi ein bisschen jemanden, der den Ring attackieren kann.
Nee, sie haben jetzt Brockton.
Sie haben jetzt Brockton.
Nee, also Boston braucht meiner Meinung nach eigentlich nur noch einen Big Man oder vielleicht sogar zwei, weil da ist das Team schon relativ dünn besetzt, aber so im Backcourt, es kommen ja mit White und Brockton zwei echt ziemlich gute Spieler von der Bank nach und Westbrook müsste sich hinter denen einordnen, tatsächlich.
Ja.
Meine weirde Idee waren die Warriors tatsächlich. Also einerseits, weil die gedacht, Kultur haben.
Ja,
ne?
ja, genau.
Und andererseits, weil ich mir halt vorstellen könnte, okay, Westbrook, auch wenn er natürlich nicht mehr so krank athletisch ist, wie er mal war, ist er immer noch sehr athletisch und explosiv für seine Position und so. Wenn man jetzt sagen würde, okay, der hat so die Shooting Gravity von Steph und Clay um sich herum, kann also mehr am Korb attackieren, kann quasi mehr das machen, was Gary Payton letzte Saison gemacht hat. Und ist dazu halt noch ein guter Passer, so in 4-gegen-3 Situationen, die halt die Warriors ständig haben. Aber also das war deswegen so meine Idee. Und gleichzeitig, da müsste er ja trotzdem auch eine ganz andere Rolle akzeptieren als das, was er bisher gemacht hat. Also er war ja noch nie ein Off-Ball-Cutter. Und das müsste er halt sein, damit das funktioniert. Und die Warriors sind aber so ein Team, wo ich denken würde, okay, die haben vielleicht die nötige Struktur und Hierarchie, um ihm das zu vermitteln. Aber wenn ich jetzt Bob Myers wäre, dann würde ich wahrscheinlich sagen, okay, so viel können wir dadurch wahrscheinlich nicht gewinnen, das Risiko gehe ich nicht ein und ich glaube auch nicht wirklich dran, dass Westbrook sich halt so umstellen würde. Dann gibt es natürlich noch Dallas, die jetzt nachdem sie Brunson nicht mehr haben, wieder zurück sind, auch nur zwei Ballhändler, also nur Luca und Dinwiddie, das ist natürlich wenig. Aber da brauchst du dann irgendwie schon wieder so ein bisschen viel Westbrook. Wenn du weißt, was ich meine.
Genau.
Und das ist halt dann auch die Frage, ob das so viel Sinn macht. Aber also momentan finde ich Dallas fast am naheliegendsten, einfach weil diese Ballhandling-Probleme schon eklatant sind. Ja. Gleichzeitig willst du ihn natürlich, also wenn Luca auf dem Court ist, dann willst du natürlich eigentlich nicht, dass Westbrook dann die Entscheidung trifft.
Das Problem hat man halt immer wieder. Ne?
Ja.
Also da ist die Frage, wie du sagst, wenn es zu viel in Anführungszeichen Westbrook wird, dass du brauchst im Endeffekt, dass es dann halt schnell kippen kann. Also gerade, wie gesagt, du wirst ja, dass Luca die in den Laden schmeißt und so. Ja, Golden State hatte ich mir auch gedacht eben. Also gerade so, weil er dann eben so ein bisschen als Stilmittel eingesetzt werden könnte. Oder ja, da ist er mit dem Offball-Cutting, ich meine, Payton hat es echt ziemlich gut gemacht. Payton war halt auch die Defense dazu, ne? Du hast halt dann auch wieder, also ja, es ist schwierig. Aber ich bin. Oder halt wieder vor allem mit James Harden, ne?
Ja, das wird sicherlich klappen.
Weil das ja auch gut funktioniert hat damals. Ja, aber ich bin sehr gespannt, was ich an der ganzen Story noch schon interessant finde, auch dass der Agent jetzt, also so dieses mal so einen kleinen Einblick ins Innenleben, Diskussion, Spieler, Agent, also zu sagen, dass ein Agent schon eine klare Idee hat und auch, also klar, es gibt das nach außen, aber so, okay, eigentlich im Endeffekt und den Gedankengang dahinter, also er hat ja gesagt, weil sein Wert würde ja quasi weiter sinken, wenn er jetzt getradet würde und so und sich da jetzt halt mit der Situation in LA anfreunden und da das Beste aus der Situation machen, dass er glaubt, dass es für ihn wertvoller ist und dass da halt diese Reibereien, die ja auch zwischen Agenten und Spieler irgendwie zwangsweise, gerade wenn man so viele Jahre zusammenarbeitet, irgendwie entstehen und das fand ich mal ganz interessant, da mal so ein Mini-Einblick zu bekommen, einfach mal so, was da wirklich passiert ist und dass es dann jetzt im Endeffekt auch irgendwie dann zur Trennung geführt hat.
Ja. Ja, ich finde vor allem auch interessant daran, also dass offensichtlich nicht nur alle Leute, die das so von außen konsumieren, sondern auch bei Westbrook selbst so diese diese Sachen, die Darvin Ham gesagt hat, als er vorgestellt wurde als Coach, so von wegen, dass er schon irgendwie eine Rolle für Westbrook sieht und dass er eine Idee hat, wie das irgendwie gut funktionieren kann und so, dass Westbrook selbst das nicht so richtig zu glauben scheint, finde ich halt auch irgendwie ganz, ganz interessant. Also mal gucken, wie sich das entwickelt. Es war eh schon klar, dass Darvin Ham keinen leichten Job haben würde bei den Lakers, aber also je nachdem, wie sich diese Dynamik löst, könnte das natürlich auch einfach ein Thema sein, was sie dann noch eine Weile irgendwie begleitet. Also jetzt ganz unabhängig davon, ob man findet, dass es generell überhaupt eine gute Lösung gibt für Westbrook neben LeBron. Also ob das überhaupt sportlich so richtig geil funktionieren kann. Ich habe da meine Zweifel, aber wie gesagt, vielleicht hat er ja wirklich eine gute Idee, aber ja. Vielleicht kommt es auch gar nicht groß dazu, dass man halt irgendwie versuchen kann, die so richtig umzusetzen. Es braucht halt immer diesen Buy-in von den Spielern, über den man immer spricht.
Ja, sonst kommt es zum Buyout, ne?
Quasi.
Nee, stimmt. Also da ich finde es ja schon, also irgendwie, ich fände es ja irgendwie schade, wenn es irgendwie nicht dazu käme, es gibt ja auch Beispiele in der Vergangenheit, dass Spieler sich eben nicht in diese, oder den Übergang in die zweite, dritte Phase ihrer Karriere nicht so richtig hinbekommen haben, einfach weil sie sich nicht richtig ändern wollten oder konnten. Ich meine, das ist ja teilweise auch ein Ding. Du hast ja quasi über Jahre ein Skillset irgendwie gepflegt und dann soll was Neues kommen. Manche können das, manche tun sich damit schwerer, aber irgendwie, ich fände schon interessant, jetzt mal zu sehen, was Darvin Ham für eine Idee hat. Und mal gucken, wie sich auch die Kyrie-Sache dann irgendwie, wie es ausgeht. Ich meine, ich denke mir auch mal, wenn ich höre, okay, die Lakers bieten Westbrook, ist mein Gedanke auch so, ja gut, okay, ich meine, Kyrie, das ist zwar blöd für die Nets, aber irgendwie Westbrook ist halt auch nicht das Ding, was es jetzt irgendwie fett macht für mich. Also, das, ja.
Ah. Nee, es könnte da nur darum gehen, dass man halt, also es könnte nur um das andere Asset oder die anderen Assets gehen, ja, die man da bekommt. Also der Spieler Westbrook macht für die Nets überhaupt keinen Sinn.
Ja. Also gerade auch neben Simmons, wenn man sich das dann,
gibt's ja. Oh Gott, ja.
Wurde auf Social Media auch schön breit getreten, was Bricks und so angeht. Aber lass mal Handfesteres besprechen, oder?
Ja.
DeAndre Ayton, auch lang spekuliert worden, ob es da eventuell einen Sign-and-Trade geben könnte, in welche Richtung auch immer, in Durant-Trade verwickelt beziehungsweise mit einbezogen werden könnte. Jetzt haben aber die Pacers dann halt einfach einen Offersheet vorgelegt. 4 Jahre, 133 Millionen. Und damit die Suns ein bisschen unter Druck gesetzt. Suns haben gematcht. Haben jetzt ein bisschen das bekommen, was sie eigentlich wollten. Ne? Das ein Ding war ja letztes Jahr, dass sie ihm nicht diesen 5-Jahres-Rookie-Max geben wollten, diese designated Rookie-Extension. Und Ayton die halt unbedingt haben wollte. Jetzt ist es nicht so. Ist eigentlich ein ganz interessantes Detail bei der ganzen Sache, weil, also ich meine, so der Sign-and-Trade mit Ayton, oder beziehungsweise Ayton jetzt zu traden für Durant, geht ja nicht, ne? Also erst ab frühestens Mitte, ja, 15. Januar, ne? Ist quasi erster, genau. Wobei er auch jetzt, sie haben ja irgendwie so ein Ding, dass er ein Jahr einen Trade ablehnen kann.
Ja, oder? Das ist immer bei den Offersheets so.
Ja. Genau, okay.
Also das ist quasi ein Jahr lang eine No-Trade-Klausel. Ja. Also er muss zustimmen.
Genau, und zu den Pacers kann er jetzt auch ein Jahr nicht getradet werden. Also kein Miles Turner für die DeAndre Ayton-Trade. Aber grundsätzlich ist halt interessant, ist halt, dass eben es nicht diese designated Rookie-Extension ist. Was ich dann auch gelesen habe, was James Jones halt eben gerade nicht wollte, weil Booker hat ja schon eine. Und du darfst ja nicht ertraden, quasi zwei. Und theoretisch wäre es jetzt noch möglich, dann, wenn er getradet werden darf, Ayton Richtung Brooklyn zu traden, zum Beispiel.
Ja, irgendwann geht das dann.
Also wenn er getradet werden darf. Aber jetzt mal für Stand jetzt ist er halt jetzt bei viel. Vielleicht ist es auch einfach der smarte Move, einfach zu sagen, okay, eigentlich so schlecht waren wir letztes Jahr nicht. Irgendwas ist in den Playoffs passiert. Vielleicht kriegen wir das schon irgendwie wieder hin. Und Ayton hat ja auch noch durchaus Potenzial. Und da habe ich mir so ein bisschen gedacht, weil wir ja mal gesagt haben, Robert Sarver, keine Luxury Tax und so, und ist der geizigste Besitzer. Ich habe mir dann, nachdem der Deal verlängert wurde, ich mir auch gedacht, ich meine, aus Sicht eines Geschäftsmanns ist ja auch total schwachsinnig, so ein Rieseninvestment zu machen, zum Beispiel jetzt auch im Fall von Chris Paul noch dazu, Devin Booker, und dann Erfolgsaussichten für nichts wegzuschmeißen. Also weißt du, wie ich meine, dann zu sagen, wir lassen halt Ayton gehen und stehen dann mit weniger da und geben dann quasi sehr, sehr, immer noch sehr, sehr viel Geld aus, ohne die Chance auf irgendwie großen Erfolg zu haben. Weil ich glaube, wenn sie Ayton einfach so gehen lassen, dann fehlt ihnen schon sehr, sehr viel. Oder gehen lassen hätten, dann hätte ihnen schon sehr, sehr viel gefehlt. Und so ist natürlich dann die Denke, okay, wir geben jetzt mehr aus. Klar, die Luxury Tax schmerzt dann. Aber Wir haben zumindest irgendwie Erfolgsaussichten und dann mal schauen, wie sich die Situation natürlich weiterentwickelt. Also das war so ein, es wäre quasi, man kann sich so argumentieren, es wäre mehr Geld zum Fenster rausgeschmissen, in Anführungszeichen, wenn man nicht matcht, als es jetzt ist. Weißt du, wie ich meine?
Ja. Ja, es war nie realistisch, dass sie ihn einfach für nichts gehen lassen. Also ja. So geizig, egal wie geizig man ist, ist es, also wie du schon richtig sagst, es wäre halt einfach richtig dämlich gewesen, weil mit dem Team, was du jetzt gerade hast, bist du halt im Win-Now-Modus. Es ist ja immer noch möglich, dass noch irgendwas anderes passiert, aber also selbst wenn nicht, dann hast du halt einfach ein Team, was immer noch sehr gut ist und was nächstes Jahr wieder oben mitspielen kann. Also vielleicht muss dafür auch noch was Kleineres passieren oder so, aber ist eigentlich egal. Das ist halt so dein Kern, den du jetzt gerade hast. Und Ayton ist halt, also abgesehen von Booker, den du eh nicht traden willst, ist halt trotzdem dein bestes Asset. Also ob ihn jetzt die Nets haben wollen, anscheinend ja nicht. Oder sonst wer. Aber es ist halt trotzdem ein 23-jähriger Big Man, der bisher in jeder Saison besser geworden ist, der schon defensiv in den Playoffs funktioniert hat bis in die Finals. Das wird irgendwie immer so ein bisschen vergessen. Also ich check das auch teilweise nicht, wie negativ ihn auch Suns-Fans sehen. Also ich meine, ich kann es teilweise schon verstehen, weil er halt frustriert mit seinem Offensivspiel, also mit seiner Passivität manchmal und diesem Kontakt ausweichen und so. Das würde mich auch verrückt machen, wenn er jetzt für mein Team spielen würde. Das muss ich schon sagen. Aber gleichzeitig, er hat halt auch schon trotzdem mit dazu geführt, dass das Team irgendwie letztes Jahr in den Playoffs 3 Runden gewinnen konnte, dass es dieses Jahr die Pelicans geschlagen hat, als Booker nicht zur Verfügung stand. Da war Ayton auch extrem wichtig in der Serie. Ja. Und klar, es sah dann gegen Dallas nicht gut aus, aber niemand von den Suns sah gegen Dallas so richtig gut aus, wenn man ehrlich ist. Also auch Booker nicht. Und Booker ist ja trotzdem, also kriegt seinen Supermax und da regt sich niemand drüber auf. Also, und ich auch nicht, ne? To be fair. Und Booker ist natürlich auch ein besserer Spieler, so darum geht's mir gar nicht. Aber so dieses, dass man dann sagt, okay, ja, Ayton, das ist durch. So, das wird nichts mit dem, das ist zu viel. Sehe ich irgendwie nicht so. Also natürlich ist das viel Geld, so 4 Jahre 133 Millionen, natürlich ist das sehr viel Geld, aber dieses Hin und Her, so, oh ja, kann man so jemandem einen Max-Vertrag geben, da würde ich halt auch immer noch dazu sagen, der Max, den er bekommt, als Anschluss an den Rookie-Vertrag ist ja nicht der Max, den jetzt Booker unterschrieben hat oder den jetzt jemand wie Embiid oder Lillard mit seinen 60 Millionen im Jahr unterschreibt, sondern das sind halt 25% des Caps. Das ist immer noch sehr viel Geld, aber es ist jetzt nicht so, dass es halt deine Franchise lahmlegt, wie so ein Westbrook-Vertrag beispielsweise, sondern es ist halt erstmal einfach ein Investment und du hast, also die Wahrscheinlichkeit ist sehr hoch, dass diese 4 Jahre wahrscheinlich die vier Besten seiner Karriere werden. Oder sagen wir mal 4 der 6 Besten seiner Karriere. Und dann ist es halt, finde ich, kein schlechtes Investment. Und wenn du als Franchise trotzdem nicht davon überzeugt bist, dass es halt der Dude für dich, also für deine Mannschaft ist, dass der nicht mehr so viel Wachstumspotenzial hat, kann man ja so bewerten. Da kann man ihn auch irgendwann traden. Aber so dieser Gedanke, wenn der holt sich irgendwo seinen Offersheet, wir matchen dann nicht und dann ist er halt weg. Das war nie realistisch, finde ich. Das wäre schlichtweg aus Teambuilding-Perspektive total dämlich gewesen. Ich glaube, es hat sich so lange hingezogen, weil vielleicht schon die präferierte Lösung gewesen wäre, dass man irgendwie einen Sign-and-Trade findet oder so, um das Team irgendwie ein bisschen durcheinander zu wirbeln. Natürlich auch im Hinblick auf diese Durant-Geschichte, dass man ihn da irgendwie mitverwendet. Deswegen hat sich das ja alles irgendwie ziemlich lange hingezogen. Daraus ist jetzt nichts geworden, aber dann ist es halt trotzdem sinnvoll. Und sobald dieses Angebot von Indiana kam, dachte ich auch, okay, eigentlich müssen sie das matchen. Weil, ja, es wär halt sonst einfach ein nicht wirklich zu kompensierender Verlust gewesen. Und auch dieses, ja, aber Biombo, wenn er gestartet hat, hat er auch ein Double-Double aufgelegt. Ja, McGee, wenn er gestartet hat, hat auch irgendwie offensiv viel produziert. Also das sehe ich zwar auch so, dass die offensiv natürlich einiges von der Produktion so auffangen konnten, aber das ist halt nicht realistisch, dass du einen Center hast, der in den Playoffs auch 35 Minuten pro Spiel spielen kann, der defensiv wie offensiv funktioniert und der halt auch noch wirklich Luft nach oben hat. Also deswegen, ja, für mich war die Sichtweise auf Ayton in letzter Zeit häufig zu negativ und ich finde es okay, dass er bezahlt wurde.
Das, was du sagst mit Biombo und McGee ist irgendwie ein entscheidender Faktor, weil es war halt eine Regular Season und wie du auch vorhin gesagt hast, wir haben Ayton schon bis in die Finals funktionieren sehen.
Ja.
Und selbst in den Finals war ja eher das Problem, dass es kein Backup gab. Also, dass sobald Ayton auf die Bank musste. Und ja, er hatte dann irgendwie auch Foul-Probleme gegen Giannis. Aber wenn du so viel gegen Giannis spielen musst, wird es halt auch mit der Zeit einfach kompliziert. Aber
ja.
Es war ja eher so das Ding, okay, da hat noch ein bisschen länger gefehlt. Also war ja diese frühen berühmten Frank Kaminsky-Spiele, die dann teilweise auch funktioniert haben, aber über einen kurzen Zeitraum. Aber trotzdem, und das wird jetzt ein bisschen überstrahlt. Ich könnte mir halt vorstellen, auch so durch die Tatsache, dass er dann eben in Spiel 7 gebencht wurde so früh, dass Monty Williams gesagt hat, das okay, bleibt intern und irgendwie so dieses, okay, dann wird halt schnell, wurde ja der Motor quasi in Frage gestellt und da weiß ich nicht, ob das dann für Teams dann einfach so ein Ding ist, okay, keine Ahnung, also am Wurf kann man arbeiten, irgendwie am Ballhandling kann man arbeiten, aber wie viel Drive kann ich einem Spieler in Anführungszeichen antrainieren, wobei das vielleicht wird es auch überbewertet, weil es manchmal vielleicht auch einfach Klick macht oder manchmal, also das, weil es auch vielleicht jetzt gerade in die Erzählung so ein bisschen reinpasst und ins ganze Ding. Und ich meine, ja, sowas wie, du hast ja euch auch irgendwie dargestellt, also es nimmt halt irgendwie auch schnell so eine Dynamik an, irgendwie rund um den Spieler. Keine Ahnung, Ayton war jetzt so ein bisschen, vielleicht auch aufgrund der Tatsache, dass eben sein Vertrag ausgelaufen ist, dass man sich letzten Sommer nicht einigen konnte, dass man auch dann dadurch mitbekommen hat, dass die Suns nicht zu 100% davon überzeugt sind oder beziehungsweise nicht sagen, okay, wir geben dir eben diesen Max. So, sie sehen ihn ja auch jeden Tag. Ich denke mir aber halt schon, dass, ich meine, wie du sagst, Ayton hat sich jedes Jahr verbessert und gerade so, wenn du einen relativ mobilen Big hast, der halt defensiv in den Playoffs viel spielbar ist, ist er ein guter Anfang. Er kam ja als Offensivspieler in die Liga. Also da denke ich mir irgendwie, dass da doch irgendwie noch was schlummern müsste. So ein bisschen. Wenn er die Passivität so ein bisschen ablegt, da, keine Ahnung, vielleicht sind da große Fragezeichen. Aber wenn er die ein bisschen ablegt,
Er ist ja auch jetzt schon ein effizienter Scorer und nicht so weit entfernt von 20 im Schnitt. Und das, obwohl er eine total limitierte Rolle offensiv hat. Ja. Also ich glaube auch, dass da mehr drin schlummert. Ich habe auch tatsächlich ganz kurz, als die Pacers das Angebot gemacht haben und er das unterschrieben hat, dachte ich auch so, Halliburton, Ayton finde ich ja irgendwie auch ziemlich spannend. Also würde ich auch gerne sehen. Und also natürlich ist Chris Paul Pick and Roll Gott und sowieso, also die setzen ihn ja schon gut und effektiv ein. So, also da kann man ja überhaupt nichts gegen sagen. Seine Rolle in dieser Suns Offense macht ja absolut Sinn. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass der halt noch mehr draufpacken wird. Also noch mehr an Skills, dass er halt noch mehr ansetzt. Man sieht ja den Wurf teilweise schon. Und dass er vielleicht seine Range auch noch so ein bisschen ausbaut. Und ich glaube nicht, dass wir das offensive Limit von Ayton schon erreicht haben, so nach dem Motto. Also er wird jetzt nicht so die Nummer 1 überstrahlte Option aller Joel Embiid oder Jokic. Also das schon gar nicht so mit dem Playmaking, das sehe ich jetzt auch nicht. Aber ich glaube schon, dass das relativ easy ein 20-Punkte-Plus-Scorer werden kann und dabei auch noch effektiv sein und halt ein guter Verteidiger. Und also solche Spieler werden halt in der Regel einfach bezahlt.
Ja, also ja, ganz meine Meinung. Also von daher, ich bin gespannt, wie sich entwickelt. Vielleicht, wir spekulieren jetzt darüber, ob er dann irgendwie ab Januar irgendwie getradet werden kann Richtung Deadline und am Ende findet sich das aber jetzt so schön zusammen in Phoenix wieder und man sagt, okay, so dieses berühmte jetzt erst recht. Und nächstes Jahr sind alle glücklich. Also es kann ja wirklich auch so sein.
Oder Chris Paul wird mal wieder getradet.
Oder Chris Paul wird mal wieder getradet. Kann natürlich immer passieren. Aber
vielleicht ganz kurze Einschätzung von dir. Kann Ayton der zweitbeste Spieler eines Championship-Teams sein? Kann er der drittbeste Spieler eines Championship-Teams sein? Oder viertbeste? Wo würdest du da die Grenze ziehen?
Ich würde sagen, es stand jetzt, ist er als Drittbester ganz gut aufgehoben. Also, wobei man natürlich in Phoenix drüber sprechen kann, jetzt er oder Bridges, je nach Matchup oder sowas ist es dann vielleicht so ein Punkt. Aber wie du sagst, ich meine, Potenzial, wenn er offensiv noch draufpackt und defensiv noch ein bisschen, noch mehr dazu lernt, kommt vielleicht auch ein bisschen an, wer der, mit wem er zusammenspielt. Also, wie du sagst, so mit Halliburton zum Beispiel, wenn du einen Point Guard hast, der ihn gut einsetzen kann. Ich denke mal, das ist ja für jeden Big, sprechen wir auch oft drüber, ist es sehr, sehr wichtig, weil er halt eben, weil es schwer ist als Big, wenn du jetzt nicht unbedingt Nikola Jokic heißt oder Giannis oder so, den Angriff zu initiieren. Weil der irgendwie jemand brauchst, der ihn beigibt. Also, da ist vielleicht die Frage, wer ist quasi der beste Spieler? Aber ich würde es, 3, ich würde sagen drittbester, vielleicht irgendwann zweitbester. Aber so wäre jetzt mal meine Einschätzung, aber eher drittbester.
Ich glaube, Ceiling ist drittbester tatsächlich. Also, und dass er aber halt einfach eine sehr gute dritte Option sein kann, so Nummer 3 in der Hackordnung. Und ich glaube nicht unbedingt, dass er jetzt so diesen Schritt zum Superstar oder sowas in sich drin hat, aber dass er ein Rollenspieler Deluxe quasi sein kann. So ein bisschen an der Schwelle zwischen Rollenspieler und Star. Und es tut immer so ein bisschen weh, wenn man so jemanden, der halt kein richtiger Star ist, dann einen Maximalvertrag hinlegt. Also deswegen so, dass man da nicht von Anfang an gesagt hat, 5 Jahre, wir geben dir das Maximum. Irgendwo kann ich es schon verstehen, auch wenn ich jetzt nicht das Gefühl habe, dass die Suns irgendwas dadurch gewonnen haben, um ehrlich zu sein. aber es ist halt einfach die Realität, dass solche Leute viel, viel Geld bekommen. Und ja, mal gucken. Also ich habe bei den Suns eher so ein bisschen die Zweifel, ob halt Booker und Paul, also gerade Paul jetzt mit zunehmendem Alter, ob die halt noch so ideal als Nummer 1 und 2 sein können. Oder also ob sich da nicht eher noch was verändern müsste. Aber so Ayton für mich eigentlich Nummer 3 schon. Und es gibt nicht so viele Bigs, die so tief in den Playoffs noch funktionieren können wie er. Und das ist einfach ein wertvoller und seltener Skill.
Eben, und das irgendwie rechtfertigt oder zumindest bringt den Vertrag in Richtung Rechtfertigung sozusagen. Weil, wie du sagst, ist sehr selten, dass du lang bist und noch eine gute Rolle im Playoff spielen kannst. Nicht so groß ist Donovan Mitchell.
Das ist eine exzellente Überleitung. Das
schon, oder? Mhm. Stark. Aber trotzdem, Donovan Mitchell könnte noch getradet werden, anders als Ayton. Es gibt Gerüchte, beziehungsweise man spricht drüber, ob es jetzt nach dem Gobert-Trade, man weiß immer noch nicht genau, was die Jazz wollen. Also es scheint schon irgendwie Bereitschaft da zu sein. Und wer direkt interessiert ist, sind die Knicks. Und die Knicks haben auch diverse Dinge, die sie anbieten können. Ne? Würdest du, aber die Frage ist jetzt eher, also ich meine, sie haben glaube ich, 4 Protected Picks anderer Teams, also Wizards, Mavs, Pistons und Bucks. Sie haben ihre eigenen komplett. Sie haben junge Spieler. Ich glaube, bei The Athletic habe ich auch gelesen, bei Fred Katz, dass Utah gern halt irgendwie einen Spieler auf einem Rookie-Deal hätte, also einen vielversprechenden Spieler sozusagen. Nehmen wir mal an, man käme irgendwie irgendwo in die Richtung, dass das Mitchell zu den Knicks geht. Fändest du es sinnvoll?
Für die Knicks jetzt?
Ja, also ja. Gut, aus Jazz-Sicht auch, klar, kann man auch noch sagen, aber jetzt für die Knicks.
Also grundsätzlich schon. Es ist halt so ein bisschen die Frage, wenn deine Frage ist, werden die Knicks dann oder haben sie dann das Fundament, um in den nächsten 3 Jahren Meister zu werden? Nö. Aber das Fundament, um mal wieder eine Playoff-Serie zu gewinnen, was sie jetzt in diesem Jahrtausend auch noch nicht so oft hinbekommen haben, tatsächlich, und irgendwie ja einen richtigen Star auch mit so einer gewissen Strahlkraft zu haben, was sie seit Carmelo Anthony nicht mehr hatten, dann ja, irgendwie macht's, finde ich, schon Sinn. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, was man abgibt und was das unmittelbare Ziel ist. Oder hast du da eine völlig andere Einschätzung?
Ich frage deshalb, also ich meine, also was du sagst, ich sehe es irgendwie ähnlich einerseits, weil du also diese Strahlkraft, wenn die nichts irgendwie brauchen die es ja irgendwie auch. Aber ich habe einen Artikel von Zach Lowe gelesen, diesen ganzen Trades, und da war halt irgendwie so ein Punkt, den ich irgendwie ganz interessant fand, dass er sagte, hat, also zum Beispiel jetzt die Wolves, die jetzt Gobert geholt haben, die hatten ja mit Edwards in the making und mit Cat, also eigentlich schon 2 Stars und haben jetzt halt den dritten dazu geholt. Die ganzen anderen großen Deals war einfach, also es war schon, oder wenn du auch sagst, zum Beispiel jetzt DeJounte Murray, also nicht direkt vergleichbar, da ist halt schon jemand da sozusagen. Also immer wenn so ein großer Trade gemacht wurde, war schon jemand da. Die Knicks würden jetzt, und das war so ein bisschen die Richtung, in die Zach Lowe dann ging, die Knicks würden ja sozusagen viel ihre Assets in Form von Picks abgeben, würden junge Spieler abgeben, um den ersten richtigen Star zu holen. Keine Ahnung, was noch aus
RJ Barrett. Ist das Julius Randle und Jalen Brunson Slander von dir?
durch die Blume. Nein, aber ich meine, keine Ahnung, würdest du mal abgesehen davon, jetzt über den Fit mit Jalen Brunson können wir gleich auch noch sprechen mit Mitchell. Aber also sie sind jetzt sind sehr, 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 sehr gute Spieler, beides. Aber sie sind jetzt eben auch nicht, du hast ja auch gesagt, spielen sie dann in 3 Jahren um die Championship. Ich bin sowieso immer der Meinung, okay, ich weiß nicht, was in 3 Jahren passiert. beziehungsweise da kann, es gibt halt Zwischenschritte, die wir so gar nicht antizipieren können. Also niemand hat zum Beispiel damit gerechnet, dass Kevin Durant jetzt wirklich einen Trade fordert diesen Sommer. Also es passieren halt immer Dinge, die du einfach nicht vorhersehen kannst. Von daher finde ich sowieso schwierig. Aber, und ich finde dann auch okay zu sagen, okay, wir wollen uns jetzt einfach mal verbessern. Wir wollen jetzt einfach mal einen nächsten Schritt gehen und dann mal, na, also, aber der Punkt ist eben, dass sie, um diesen nächsten Schritt gehen zu müssen, dass sie halt dann schon sehr, sehr viel opfern müssen. Und dann ist halt die Frage, ob es halt sinnvoll ist. Also ich habe für mich noch gar nicht so die große Antwort drauf gefunden. Das ist halt die Frage, ich meine, das Ding ist halt, dass die Jazz ja sehr, sehr viel für Gobert bekommen haben. Sie wollen wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, also vor allem, weil der ja Kollege Ainge ist, sie wollen auch sehr, sehr viel für Mitchell haben. Und dann ist die Frage, wenn du überbezahlst, inwieweit bindest du dir halt die Hände für die Zukunft dann? Oder halt, oder was heißt für die Zukunft, sondern eher darum, die Hände, wenn es darum geht zu sagen, okay, wir stellen diesem einen Star noch einen zweiten vielleicht an die Hand.
Wobei oft ist es ja auch so. Und das von Mr. Fuck Them Picks.
Ja, manchmal muss man ja auch ein bisschen, ne?
Ich verstehe. Also ich meine, grundsätzlich habe ich die Gedanken auch. Und also wenn ich ein Team zusammenbauen würde, dann wäre ich, glaube ich, immer erstmal auf der vorsichtigen Seite. Und wenn ich dann quasi so ein Cash-In-Trade machen würde, dann müsste das schon für jemanden sein, wo ich davon überzeugt bin, der kann der beste Spieler von einem Championship-Team sein. Da bin ich bei Donovan Mitchell nicht von überzeugt, muss ich ganz ehrlich sagen. Und trotzdem, er ist halt auch erst, also er geht jetzt in seine Age 26 Season. Ich glaube, er wird irgendwie im September, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird er 26. Also er ist noch jung. Er hat definitiv noch Luft nach oben. Er hat in den Playoffs teilweise schon richtig krank abgeliefert. Wenn auch jetzt in den letzten nicht. Aber das ist ja ein sehr guter Spieler. Ich glaube halt, dass er als relativ kleiner Guard, der jetzt nicht unbedingt ein natürlicher guter Playmaker ist, dass er halt so ein gewisses, also dass er jetzt nicht so diese 1A Superstar Luft nach oben hat, so diese, wo die halt normalerweise eigentlich nur die Wing Player erfüllen. Er ist auch als Scorer nicht so effizient wie jetzt manch anderer kleiner Guard und so, und deswegen das wäre jetzt nicht so der Typ, wo ich denken würde, da kann man alles für opfern. Aber es ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, was opfern die Knicks denn wirklich? Also, weil ich habe jetzt auch schon diverse so Vorschläge quasi gesehen, also bei ESPN zum Beispiel da ist jetzt ein RJ Barrett zum Beispiel nicht dabei, sondern also da steht für Mitchell und Rudy Gay, Evan Fournier, Cam Reddish, Obi Toppin, Miles McBride und dann halt drei eigene Picks plus der Top-10 geschützte Mavs-Pick 2023 und der Top-14 geschützte Wizards-Pick auch 2023. Und also das ist natürlich alles sau viel, aber abgesehen von Toppin und Fournier, den sie ja, also mit dem sie nicht zufrieden waren, ist das jetzt nicht unbedingt ein wichtiger Teil der Rotation, der da abgegeben wird, weißt du? Und dadurch hast du halt die Möglichkeit, schon einen wirklich legitimen All-Star zu bekommen. Und das ist was die Knicks Stand jetzt einfach noch nicht haben. Und es ist ein Spieler, der, also wo man sich zumindest einreden kann, wenn der jetzt für Tom Thibodeau spielt, dass der auch sein defensives Interesse zurückfindet, sozusagen. Also ich finde, man kann sich das aus Knicks Perspektive schon relativ gut verargumentieren, warum das Sinn macht.
Auf jeden Fall, also wie gesagt, ich bin auch zwiegespalten. Also ich kann noch nicht zu 100%, also ich habe auch keinen, deswegen habe ich auch dich gefragt, ich habe keine abschließende Meinung dazu, weil ich eigentlich die Perspektive für die Knicks auch nicht uninteressant finde. Und weil dieses Ding ist, ich meine, sie haben, also einfach mal wieder einen All-Star zu haben, der noch dazu, wie du sagst, ja nicht All-Star mit 32, 33, 34, sondern halt eigentlich so einer ist mit, wie du sagst, noch Luft nach oben, ist, glaube ich, für die Knicks auch einfach, wäre für die Knicks auch einfach wichtig. Wenn du halt drei, es wäre schon
dickes Paket. Also ich meine, der Galaxy-Brain-Move ist danach natürlich dann Julius Randle und RJ Barrett für Kevin Durant zu traden.
Ja,
dann kann Mitchell nämlich eine gute Nummer 2 sein.
Dann kann Mitchell eine ziemlich gute Nummer 2 sein, das stimmt. Es ist ja auch so das Ding, wenn du mal einen Star hast, dann kriegst du vielleicht auch leichter nochmal einen zweiten Star. Es gibt ja mittlerweile Wege und Möglichkeiten, da irgendwie, dass es funktioniert. Also auch Wege und Möglichkeiten, die gerade ich dann halt einfach oft nicht sehe, weißt du, weil, keine Ahnung, wie gesagt, da bist du halt als Executive, hast du noch ganz andere Kärtchen im Ärmel. Und von daher, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass die nichts machen. Und wenn sie jetzt ein, zwei junge Spieler abgeben müssten dafür, plus halt diese Protected First Rounder anderer Teams, die sie haben, drei eigene, schmerzt natürlich schon so ein bisschen. Ich bin halt, wo ich jetzt, was jetzt halt der nächste Schritt ist, aber sie haben jetzt Jalen Brunson geholt. Und du sagst, ich meine, Mitchell war ja am Anfang seiner Karriere, hat man ja eigentlich so ein gewisses defensives Potenzial irgendwie schon angedichtet, also gerade auch aufgrund seiner Wingspan und seiner Athletik. Jetzt in Utah hat es halt gar nicht funktioniert. Und wir haben schon immer drüber gesprochen, wie gut Rudy Gobert wohl wäre, wenn er irgendwie fähige Wing-Defender an seiner Seite hätte. Und da gehört halt Mitchell irgendwie schon auch mit dazu. Und klar, Thibodeau gilt irgendwie als Defensivguru. Ich wäre schon, also ich würde es hoffen, ich mag Donovan Mitchell ja auch, also mal abgesehen davon, also als Spieler und so. Und aber gleichzeitig frage ich mich halt, okay, wenn in einem Backcourt aus Brunson und Mitchell wird, also Brunson ist ja, da ist ja nicht das Problem, also der ist halt einfach der Kleinste meistens auf dem Feld oder häufig der Kleinste auf dem Feld. Ja. Und dadurch halt trotz Einsatz, den er ja zeigt, irgendwie oft ein Mismatch. Wie gut das dann funktioniert. Also wenn du dir das, ich meine, das ist dann quasi deine beiden großen Verpflichtungen aus dem Sommer, sind dann zwei Spieler, die defensiv Stand jetzt zumindest eher schwerer machen.
Ist ein Problem. Aber also deswegen, das ist halt so ein Ding, man muss, wenn man das aus Knicks Perspektive machen möchte, dann muss man darauf hoffen, dass Mitchell davon profitiert, dass er mit Brunson und auch mit Randall mehr Creation an seiner Seite hat, deswegen offensiv nicht ganz so viel schultern muss. Dadurch
Punkt, ja.
Einerseits vielleicht ein bisschen effizienter wird und andererseits auch ein bisschen mehr Fokus auf die Defense liegt. Da ist natürlich viel Wenn dabei, muss man sagen. Also gerade zum Ende hin hatte ich bei Mitchell in Utah, und also wir haben ja während der Playoffs darüber gesprochen, habe ich auch meinen Rant dazu gehabt, dass mich diese ganze Dynamik bei dem Team so anstrengt und das so nervt. Ich hatte am Ende echt das Gefühl, dass das auch fast so ein bisschen Trotz in Richtung Gobert war. So, hier, dann mach doch deinen Scheiß alleine, du super Verteidiger, so nach dem Motto. Und dass da halt einfach irgendwie, ja, mental so ein bisschen abgeschaltet wurde. Und Mitchell kann besser verteidigen, das ist schon so.
Ja.
Er muss es halt zeigen. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage. Und auch für jedes andere Team, was da potenziell Interesse anmelden kann, man muss irgendwie immer darauf hoffen, okay, wenn du raus bist aus diesem Umfeld da, wo es am Ende vielleicht einfach nicht mehr so rosig war, fokussierst du dich dann mehr darauf, weil dann würde ich schon sagen, ja klar, dann da kannst du ganz viel für den opfern, weil dann hast du ja einen immer noch ziemlich jungen, offensiv überragenden Spieler, der halt, also ich meine, die Herausforderung für ihn ist ja jetzt, er muss ja kein Stopper sein, aber er muss halt defensiv zumindest mittelmäßig sein. Das ist das, was gute Offensivguards zumindest erreichen müssen. Und dann, also das halte ich schon absolut für möglich. Es muss halt im Kopf irgendwie Klick machen, aber
weiß. Und ich glaube, also sich so zu argumentieren, zu sagen, in Utah war die Situation am Ende einfach so, dass es überhaupt nicht mehr funktioniert hat, kann ich nachvollziehen. Also das ist durchaus eine Option, dass du sagst, also irgendwann, wenn ich alles ankotzt, dann sinkt halt nun mal dein maximales Leistungsvermögen aufgrund unterschiedlicher Faktoren. Also auch keine Ahnung, ob es ist, ich will jetzt kein Motivationsdefizit andichten, aber halt, es ist so ein, das kann schon sein, neue Umgebung, und dann entdeckt man wieder das. Und ich meine, man muss halt sagen, in den letzten Playoffs war nicht richtig gut, aber davor, die Playoff-Serien hat er eigentlich relativ wenig Wünsche offen gelassen. Also, fand ich jetzt so.
Klar. Offensiv, ja.
Offensiv, ja, genau. Aber, und das ist ja irgendwie so, ist ja schon ein Punkt. Und dann gehört er halt, also, er hat ja schon diverse erinnerungswürdige Playoff-Performances gehabt in seiner Karriere. Und das ist vielleicht einfach auch so ein Ding. Und wenn man noch dazu sind, dass RJ Barrett sich defensiv halt auch ziemlich verbessert hat letztes Jahr, ne?
Ja.
Wahrscheinlich ergibt es einfach Sinn, es zu machen, aus Knicks Sicht. Wenn es die Möglichkeit wirklich gibt.
Ich glaube auch, also sportlich fände ich zwar viel spannender, wenn er bei den Raptors landet, aber das sei mal dahingestellt. Weil ich finde, die haben irgendwie schon ein besseres Fundament, wo man ihn super gleich integrieren kann, aber es ist halt die Frage, ob sie ein Paket schnüren können, wo jetzt nicht Scottie Barnes dabei ist, was dann für Utah interessant ist, weil bei den Jazz wirkt es ja jetzt gerade, auch wenn man so auf den Gobert-Trade guckt, es wirkt ja nicht so, als würde es denen jetzt darum gehen, dann gute Spieler zurückzubekommen. So, deswegen, also da auch ESPN hatte zum Beispiel so einen Deal, wo irgendwie Gary Trent Jr. und Malachi Flynn und Cam Birch plus 3 First-Round-Picks nach Utah gehen. Und da wäre halt auch mal die Frage, also auch, obwohl ich Gary Trent gut finde, aber was will denn Utah mit dem? Also es macht halt irgendwie für die Jazz jetzt gerade nicht so viel Sinn, außer man sagt halt, die schicken ihn dann direkt weiter. Dann kann man natürlich irgendwie darüber argumentieren, aber es wirkt ja jetzt bei den Jazz eher so, als würden sie halt den Kompletteinriss bevorzugen. Und dann muss halt entweder so ein Premium-Asset wie Scotty Barnes, den ich an Toronto stelle, auf keinen Fall traden würde für Donovan Mitchell. Genau. Oder es müssen halt noch mehr Picks sein. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Also deswegen weiß ich nicht, ob die Raptors das hin, also ob die das hinkriegen würden, auch ob sie so viel opfern wollen würden. Aber so rein sportlich fände ich das den interessantesten Fit irgendwie. Weil die können ihn defensiv, glaube ich, viel besser einerseits beschützen, aber andererseits auch vielleicht in gute Situationen bringen, wo er dann halt irgendwie gleich was beiträgt. Und ich finde, offensiv ist halt bei den Raptors, die sind schon echt gut und es fehlt halt offensiv einfach noch so ein richtig krasser Unterschiedsspieler, der halt ja so eine gewisse Explosivität auch mitbringt. Und Siakam ist sehr gut, aber finde ich auch, also es gibt schon eine relativ große Lücke zwischen jemandem wie Siakam und jetzt jemandem wie, keine Ahnung, Doncic, Trae Young, Steph Curry, also einfach so den besten Offensivspielern.
Ja.
Und wenn du aber stattdessen irgendwie Mitchell da noch mit reinbekommst und dann halt noch so einen explosiven Counterpart reinbringst und dann noch Scotty Barnes hast, der sich wahrscheinlich relativ rapide auch zu einem Topspieler entwickeln kann, dann das wäre für mich total interessant. Aber ja, ich glaube nicht wirklich dran. Oder also könntest du dir Mitchell in Toronto auch vorstellen?
Nach dem, was du sagst, also definitiv. Also es würde gut reinpassen. Es würde auch der Offensive halt noch mehr Dynamik geben, wie du sagst. Also was wir letztes Jahr auch oft gesagt haben, dass das einfach so ein bisschen fehlt. Ich meine, du hättest natürlich wieder das Ding, Van Vliet ist ein anderer Verteidiger. Nee, also hättest du wieder ein bisschen kurzen Backcourt vielleicht.
Aber Van Vliet ist halt schon ein guter Verteidiger.
Eben, genau. Und außenrum hast du halt sehr, sehr viel Länge und also vor allem sehr, sehr viel lange Arme und Gliedmaßen. Und von daher glaube ich auch, und wir haben ja gesehen, wie eklig Torontos Defense ist letztes Jahr. Von daher glaube ich, könnte schon ganz gut passen, was halt irgendwie so, man könnte sich gegenseitig, glaube ich, ganz gut maximieren. Also fände ich auch sehr interessant. Ich bin halt, Frage ist halt, ob Toronto, ist Mitchell ein Spielertyp, für den Toronto viel hergeben würde?
Na, wie gesagt, für Scotty Barnes nicht.
Nee, genau. Ich glaube, Scotty Barnes, aber ich meine, da wird ja selbst bei einem Durant-Trade irgendwie drüber gesprochen, ob sie den für Durant hergeben sollen. Also weißt du, was ich meine? Und dann.
Alles andere ist wahrscheinlich diskutabel und es kommt dann so ein bisschen drauf an, was Utah haben will. Aber ich glaube halt echt, dass so ein bisschen das Problem bei den Raptors ist, dass die meisten Assets, die sie haben, halt eher schon so ganz gute Spieler sind. Und ich glaube, die will Utah gerade nicht unbedingt haben, sondern es geht halt wirklich mehr so um Picks. Natürlich kann man dann auch wieder über irgendwelche verrückten Drei-Team-Trades und so diskutieren, wo man dann halt schaut, ob Toronto für Gary Trent irgendwie noch einen First-Round-Pick bekommt und den dann auch noch irgendwie mit oben drauflegen kann, solche Sachen. Das ist halt immer so ein bisschen die Frage, wo dann die Grenze erreicht ist oder und so. Aber ich glaube es halt auch nicht unbedingt, dass er dort landet.
Wahrscheinlich sind schon die Knicks eigentlich, oder? Wenn er getradet wird.
Ich glaube auch, also zumal das ja auch irgendwie schon auffällig ist, wenn das sogar schon so berichtet wird, dass die Knicks und die Jazz engaged in discussions sind und so. Normalerweise ist die Katze dann ja schon relativ weit aus dem Sack. Und dass sie an ihm interessiert sind, das weiß man jetzt auch schon seit 3 Jahren ungefähr. Also ist ja eigentlich auch in Sachen Tampering schon wieder eine absolute Frechheit, wie das da alles läuft, also genau wie mit Brunson, aber ich nehme auch an, dass das die wahrscheinlichste Lösung ist. Also ich habe auch noch überlegt, ob Miami vielleicht noch ein konkurrenzfähiges Angebot machen kann, aber das ist halt auch so die Frage, hat Utah dann jetzt großes Interesse daran, Tyler Hero reinzuholen, den man dann auch noch bezahlen muss, eigentlich fast
direkt. Eben, genau, ja.
Das ist ja auch irgendwie so ein bisschen das Problem. Die Heat haben zumindest, könnten sie 3 First-Round-Picks, glaube ich, abgeben. Da könnte man natürlich sagen, okay, gerade weiter hinten raus ist vielleicht interessant, weil Butler ja schon älter ist, Lowry ja schon älter ist und man irgendwie so ein bisschen in Frage stellen kann, wie lange bleiben die Heat gut. Andererseits sind die ja irgendwie immer ganz gut. Also
ja, genau.
die richtig krassen Picks hat Miami ja normalerweise nicht zu verantworten. Ja. Und sonst weiß ich einfach nicht, ob die Assets, die sie haben, gut genug sind. Nikola Jovic als Rookie ist sicherlich noch interessant. Aber sonst, Duncan Robinson hat momentan negativen Value und keinen positiven Value. So als Trade Asset mit seinem Vertrag. Gabe Vincent, okay, aber Gabe Vincent ist ja eigentlich auch schon zu gut und zu alt, als dass er jetzt irgendwie bei dem reinpassen würde, was die Jazz gerade vorhaben. Deswegen irgendwie sehe ich da nicht so richtig eine Kombination, die gut passt.
Ja, geht mir ähnlich. Und ich meine, es ist ja auch, was du gesagt hast, bei Hero ist ja bei Barrett ein ähnlicher Fall, was ja irgendwie ein Vorteil für die Knicks ist, also dass Barrett ja auch verlängert werden müsste dann.
Ja.
Das heißt, im Endeffekt ist er dadurch nicht so interessant für Utah. Wahrscheinlich, keine Ahnung, vielleicht ist Danny Ainge auch riesen RJ Barrett-Fan, keine Ahnung, aber so von dem, was ich bis jetzt gelesen habe, eben, dass sie halt eigentlich einen auf einem Rookie, die sie wollen, der jetzt nicht direkt ausläuft. Ja, von daher. Schauen wir mal, ob Donny M. tatsächlich in New York spielt, kommende Saison.
Ich halte es auf jeden Fall für ganz gut möglich. Es war auch lustig, ne? So, dass die Jazz irgendwie unmittelbar nach dem Gobert-Trade das erstmal so lanciert haben und wir, ich glaube, damals war es wir Athletic irgendwie so, haben verlauten lassen, ja, es geht um uns um ein Retooling und so.
Nee.
Also geglaubt habe ich ihnen das da auch schon nicht, aber dann ist es halt relativ schnell gegangen. Das ist dann auch wirklich, ja, okay, jetzt hören wir doch zu.
Dann lass doch mal hören, was ihr so habt. Genau, ja. Wir sind gespannt. Vielleicht, ja. Mal gucken. Wir haben jetzt noch ganz kurz, vielleicht noch ein paar Minuten. Es gab ja noch 3 Verlängerungen letzte Woche. Damian Lillard, also, ne, was war das? 2 Jahre.
Nochmal für 2 Jahre und 122 Millionen.
Genau.
Jetzt kann man machen. Bis 2027 an die Portland Trailblazers gebunden.
Dürfte mehr oder weniger dann auch Richtung Ende seiner Karriere sein.
Ich glaube, Jahre. Sie geben ihm 2-3 Jahre vorher nochmal irgendwie 5 Jahre und 800 Millionen oder so.
Genau, wahrscheinlich.
Das ist in 26, 27 sogar eine Spieleroption über 63 Millionen. Ich gucke es mir gerade nochmal an. Da ist er übrigens 36. Das ist schon
könnte sein, dass er die zieht.
Ich glaube auch, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch. Oder er kriegt nochmal einen neuen. Also Lillard ist ein guter Verdiener, muss man sagen.
Auf jeden Fall. Ist, keine Ahnung, ganz kurz, findest du sinnvoll zu sagen, ich meine, es ist ja eher auch, ich meine, so ein bisschen, du bindest ihn halt jetzt. Also du beendest ja damit so ein bisschen schon so dieses ganze Trade, die Unzufriedenheit letztes Jahr und sagst, okay, nee, er bleibt jetzt bei uns und für jetzt und hinten. Und das bezahlen wir dann halt hinten raus und wir bezahlen dann hinten raus eben halt auch all das, was er für uns schon geleistet hat, nicht unbedingt das, von dem wir ausgehen können, dass er es mit 36 noch für uns zu leisten imstande ist, gerade bei einem kleinen Guard.
Ja, es hat mich tatsächlich erst ein bisschen an den letzten Vertrag von Kobe bei den Lakers erinnert, wo er, glaube ich, ja gerade von seiner, also noch den Achillessehnenriss hatte, also auch, glaube ich, nicht spielfähig war. Ich habe es nicht mehr richtig die Timeline im Kopf, aber es war auf jeden Fall natürlich irgendwie vor allem ein Bezahlen für die in der Vergangenheit gezeigten Leistungen und für dieses, wir wollen aber auf jeden Fall unbedingt, dass du deine Karriere hier beendest, weil du bist unser Dude und du bist mit uns durch dick und dünn gegangen, also selbst wenn es mal Trade-Forderungen und sowas gegeben hat und so, aber du hast deine ganze Karriere hier verbracht, du bist eine unserer größten Legenden und genauso soll es sein und dafür wurde dann halt quasi hinten raus nochmal extra bezahlt, auch wenn das klar war, dass er es in Sachen sportliche Leistungen eher nicht mehr rechtfertigen können würde. Jetzt sind wir hier natürlich in einer ein bisschen anderen Situation. Also einerseits ist Lillard jetzt 32, hat letzte Saison halt irgendwie verletzt nicht viel beitragen können und man kann aber darauf hoffen, dass er jetzt nochmal richtig aufdrehen wird, wenn er zurückkommt.
Ja.
Ich glaube, die Hoffnung ist einigermaßen klar gegeben und andererseits hat er aber halt auch noch 3 Jahre Vertrag. Ja. Und es ist halt dadurch irgendwie, finde ich, macht man schon, also geht man sehr früh diesen Schritt, dass man da halt nochmal ganz viel Geld drauflegt und irgendwie, glaube ich, damit auch nochmal ganz klarstellt, so, wir wollen auch unbedingt, dass du deine Karriere hier beendest. Und sicherlich auch, also das muss man bei den Blazers ja immer so ein bisschen dazu sagen, dass die halt zwar nach außen sagen, sie stehen nicht zum Verkauf, aber irgendwie ja, noch nicht jetzt und irgendwie vielleicht schon. Und irgendwie gab es auch schon ein Angebot über 2 Milliarden Dollar von Phil Knight, also dem Nike-Dude. Und man kann irgendwie davon ausgehen, dass das in den nächsten 1-2 Jahren, schätze ich mal, dass sie da verkauft werden. Und dann ist es halt, glaube ich, schon noch mal wertvoller zu sagen, okay, und es gibt hier auch übrigens einen der beliebtesten NBA-Spieler, der steht übrigens im Kader und der steht auch noch eine ganze Weile unter Vertrag. Ja. Ich glaube schon, dass das dafür eine recht wertvolle Sache ist. Und selbst wenn, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Blazers denken, dass sie in diesen Jahren mit Dame zwingend Meister werden. Also wenn sie ihm so viel Geld bezahlen, weil es halt dann schon echt schwer ist, das Team irgendwie besser zu machen. Aber die Hoffnung wird sicherlich sein, dass man halt konkurrenzfähig bleibt und dass man halt immer noch einen Spieler mit großer Strahlkraft hat. Und wenn es mehr darum geht, als um halt irgendwie den schnellsten Weg zu Titel-Contention zu finden, dann kann man das sicherlich machen. Ich finde halt, diese Summen sind halt trotzdem krass. Also wenn man dann bedenkt, das sind irgendwie 63 Millionen, die der in einem Jahr verdient und das ist auch noch eine Spieleroption und vielleicht wird es auch noch verhandelt, dass das noch mehr wird, dann ja, kommt man irgendwie schon ein bisschen ins Schwindeln, aber es wird ja auch in nächster Zeit der Salary Cap nochmal ordentlich ansteigen und dann ist es vielleicht nicht mehr ganz so schädlich, wie es jetzt auf den ersten Moment aussieht.
Bei B sieht es ein bisschen anders aus, 250 Millionen 5 Jahre, bleibt jetzt in Washington. Vielleicht ganz kurz, wir können uns einfach erstmal sparen, über Beal-Deals zu sprechen, oder? Also Trade-Deals.
Ja, zumindest für eine Weile.
Ja.
Und er muss jetzt halt zustimmen. Das ist halt geil.
Ja, ja, genau, stimmt, genau.
Die No-Trade-Klausel finde ich da fast das einzig Erwähnenswerte, weil dass er diesen Vertrag bekommen würde, davon ist auszugehen oder war die ganze Zeit auszugehen, dass sie ihm eine No-Trade-Klausel, also eine richtige, geben, die jetzt nicht nur wegen irgendwelchen Sign-and-Trade oder irgendwelchen Offersheet-Szenarien ist, sondern einfach, weil man ihm die wirklich gegeben hat. Das ist halt krass, das ist auch richtig dämlich, aber so sind die Wizards bisweilen.
So sind sie. Und das ist vielleicht auch mal der Preis, um deinen Superstar zu halten. Ob das jetzt gut ist, den zu zahlen oder nicht, können wir natürlich, steht auf einem anderen Blatt, aber es ist manchmal so. In die andere Richtung gehen die Sixers mit Harden, mit 2 Jahren und 68 Millionen. Zweites Jahr Spieleroption. Harden hat ja gesagt, er wollte halt alles tun, damit sie das Team verbessern könnten. Sie haben das Team verbessert auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich persönlich bin einfach sehr gespannt, welchen James Harden wir nächstes Jahr sehen. Also ob dieses Ding, okay, das Jahr hat ihm jetzt schon gezeigt, geht nicht alles, und dass er jetzt wirklich nochmal halt körperlich sich in eine Situation bringt, in der er einfach den bestmöglichen Beitrag leisten kann, den er noch zu leisten imstande ist. Und er muss ja nicht unbedingt Houston James Harden sein. Er muss einfach nur eine sehr, sehr gute zweite Option für Joel Embiid sein. Und das traue ich ihm halt schon zu. Und jetzt ist auch die Umgebung, sieht es auch ein bisschen besser aus irgendwie für ihn, finde ich, mit den ganzen Spielern, die Sixers geholt haben, also Tucker, House, etc. Und von daher, der Move ist sehr interessant und ich bin gespannt, was er den Sixers bringt.
Ja, auf jeden Fall. Also ich finde es für beide Seiten gut. Also Harden hat sich ja auch eine Spieleroption für nächstes Jahr reinschreiben lassen. Das heißt, er hat durchaus einen Anreiz, eine sehr gute Saison zu spielen und dann neu zu verhandeln, wenn man nicht sowieso mit Augenzwinkern das längst verhandelt hat, wie dann der nächste Anschlussvertrag aussieht.
Genau.
Erstmal war es halt voll gut. Ich würde sagen, weil die Zeit bei dir heute etwas drängt, dass wir über die Sixers ja kommende Woche sonst im normalen Rhythmus nochmal sprechen könnten.
Genau, auf jeden Fall. Da ist ja doch einiges passiert. Das machen wir nochmal ein bisschen ausführlich hier. Stimmt nämlich. Ich muss nämlich los. Von daher bedanken wir uns jetzt für eure Aufmerksamkeit. Schön, dass ihr dabei wart, so zum Start der Woche. Solltet ihr uns öfter zuhören wollen und uns abonnieren wollen, dann könnt ihr das gern tun bei Apple Podcasts. Hinterlasst uns da gerne Rezensionen bei Spotify, Deezer, Amazon Music und Google Podcasts. Folgt uns bei Twitter und oder Instagram. Ja, und jetzt würde ich sagen, genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen, kommt gut in die Woche und dann bis bald hoffentlich. Reingehauen.
Reingehauen.